Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum Literaturhaus Podcast Bremen. Isabel Bogdan ist Autorin und literarische Übersetzerin. Nach ihren erfolgreichen Romanen Der V und Laufen ist zuletzt Wohnverwandtschaften erschienen, ein Buch über eine Wohngemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen vier unterschiedliche Figuren und ihr Leben miteinander. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Isabel Bogdan.
Danke, ich freue mich sehr.
Bevor wir zu Wohnverwandtschaften kommen, du hast erst 2016 deinen ersten eigenen Roman, Der V, veröffentlicht. Davor warst du als Übersetzerin tätig für Nick Hornby, Megan Abbott, Tamar Yellen. Und du hast auch eigene Lesungen veranstaltet. Wann war denn der Moment, als du dachtest, jetzt möchte ich mal was Eigenes schreiben?
Man wird als Übersetzerin eigentlich dauernd gefragt, ob man nicht was Eigenes schreiben möchte. Und ich glaube, dass die allermeisten KollegInnen einigermaßen genervt sind von dieser Frage, weil da immer so ein bisschen mitschwingt, das Übersetzen irgendwie so eine Art, als so eine Art Schreiben zweiter Klasse angesehen wird. Als wäre Übersetzen was für die Leute, die das in Anführungszeichen richtige Schreiben nicht auf die Reihe kriegen. Aber so ist es nicht. Es ist einfach eine andere Arbeit. Es kann sich, glaube ich, sehr gut gegenseitig befruchten, aber es ist einfach was anderes. Und ich habe immer gedacht, ich bin viel zu blöd, um mir eine Geschichte auszudenken. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis oder nicht das Gefühl, dass ich der Welt was Großes mitzuteilen habe. Und es gibt da draußen fantastische Bücher, die übersetzt gehören. Und ich war damit eigentlich immer sehr glücklich. Und dann ist mir aber tatsächlich so ein bisschen die Geschichte vom verrückt gewordenen Pfau vor die Füße gefallen. Also die hat einen realen Kern. Bei Freunden von uns in Schottland, die eben auf so einem alten Anwesen leben, ist tatsächlich ein Pfau verrückt geworden und hat blaue Sachen angegriffen und so weiter. Also die reale Geschichte ging dann auch noch ein bisschen weiter. Und da habe ich gedacht, das ist so abgefahren, das muss man doch irgendwie erzählen. Und dann war es erst eine Kurzgeschichte und dann habe ich gemerkt, naja, du hast deine Geschichte aber gar nicht zu Ende erzählt, weil wenn das so weitergeht, wie sich das in dieser Kurzgeschichte am Ende andeutet, dann wird als nächstes das und das passieren. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du weitermachen und versuchen, ob du das hinkriegen kannst, einen Roman zu schreiben.
Du hast es jetzt ja dreimal hinbekommen und das letzte Mal mit Wohnverwandtschaften. Da gibt es ja mit Goethes Wahlverwandtschaften schon gleich so einen direkten literarischen Bezug im Titel. Aber dein Roman ist ja keine Aktualisierung von diesem etwas todesverliebten Drama von Goethe, sondern bei dir geht es um eine zeitgenössische urbane Form von Nähe, die WG, also die Wohngemeinschaft. Verbindet dich trotzdem was mit Goethes Text? War das so eine Inspiration?
Das ist die beschämendste Frage von allen. Ich habe die Wahlverwandtschaften überhaupt nicht gelesen. Und der Titel Wohnverwandtschaften war zuerst mal ein Scherz. Meine Lektorin hat irgendwann gefragt, hast du eigentlich schon einen Titel? Und ich habe gesagt, nee, mir fällt auch gar nichts ein. Mir fällt nur so Quatsch ein wie Wohnverwandtschaften. Und dann schrieb sie zurück, super, fantastischer Titel. Ich habe es hier schon ein paar Leuten erzählt, alle begeistert, Vertrieb begeistert, Marketing begeistert, Verlegerin ganz aus dem Häuschen. Und ich dachte am Anfang so, im Ernst, es war wirklich als Witz gemeint und ich kann mir doch nicht gut Goethes Fußstapfen hinstellen, die sind ja vielleicht ein bisschen zu groß. Und dann meinte sie aber, nee, das, also dieses Diktum von den Wahlverwandtschaften, das ist inzwischen so sehr in den Sprachgebrauch integriert, dass da niemand mehr an Goethe denkt. Aber natürlich werde ich jetzt dauernd auf Goethe angesprochen. Goethe ist da eigentlich mehr so, weil er da so ein bisschen im Weg rumliegt. Und immerhin geht es auch um zwei Männer und zwei Frauen. Aber nicht ganz so sehr um deren amoröse Verwicklungen.
Und die WG ist ja auch nicht nur eine Wahlverwandtschaft bei dir, sondern eigentlich auch eine Zweckgemeinschaft im teuren Hamburg.
Ja, am Anfang ja. Am Anfang ist es halt so eine Mischung aus Zweckgemeinschaft, sich die Miete nicht alleine leisten können und auch nicht allein sein wollen bei allen Vieren in, sagen wir mal, in unterschiedlicher Gewichtung. Das und sich eine Wohnung leisten können, ist ja nur das eine. Das andere ist, überhaupt eine zu finden. Das ist ja auch schon nicht so einfach. Und anfangs wohnen sie da aus unterschiedlichen Gründen zusammen. Teilweise, weil sie das gerne so möchten und teilweise eben aus Gründen der Wohnungsnot. Aber es ändert sich ja dann.
Das stimmt, das ändert sich dann und du nimmst einen am Anfang so ganz schön damit rein, man verfolgt der Konstanze zu Beginn, die zieht erst so skeptisch ein und merkt dann so, dass die WG eigentlich auch ein Ort ist, wo sie Sachen machen kann, die sie in ihrer Zweierbeziehung vorher nicht machen konnte, in ihrem Wohnen. Zum Beispiel gute Partys feiern. Welche von deinen eigenen WG-Erfahrungen finden sich denn wieder?
Meine eigenen WG-Erfahrungen sind lange her. Ich habe ganz klassisch als Studentin in einer WG gewohnt. Aber eigentlich denke ich, dass jede Form von Zusammenleben, ob das jetzt eine WG ist oder eine Familie oder eine Beziehung, eigentlich dieselben Themen mit sich bringt. Ich will gar nicht mal Probleme sagen, denn ob diese Themen zu Problemen werden, ist ja dann die nächste Frage. Aber man muss ja auch in der Beziehung sich darüber einigen, welche Sorte Partys feiern wir, laden wir überhaupt Menschen zu uns nach Hause ein, haben wir es gerne, wenn die Bude voll ist, sitzen wir lieber mit einem befreundeten Pärchen und kochen was Schönes. Wie sauber sind wir, wie ordentlich sind wir, wie einigen wir uns drüber, wer putzt, wer kocht, all diese Sachen. Also das sind ja alles Dinge, die gar nicht mal so sehr WG-spezifisch sind, finde ich immer.
Was ja so ein bisschen WG-spezifisch ist, was ich echt spannend fand, ist, Konstanze sagt irgendwann, Erwachsensein ist echt nice. Ich wusste gar nicht, wie viel Spaß das machen kann. Also es hat ja was Befreiendes.
Ja, das ist aber, glaube ich, eher Konstanze-spezifisch. Dass sie kommt aus kleinen Verhältnissen, ihr Vater ist bei der Post, ihre Mutter jobbt in so einem kleinen Laden. Dann hat sie mit ihrem Lebensgefährten zusammengelebt und ist eigentlich aus dieser Beziehung, ich will nicht sagen geflohen, aber sie hat diese Beziehung beendet, weil sie gemerkt hat, es wird ihr zu langweilig. Sie will nicht den Rest ihres Lebens da im Häuschen im Grünen sitzen und samstags den Rasen mähen und sonntags Tatort gucken. Dafür ist sie zu jung. Und zieht dann in diese WG übergangsweise, wie sie meint. Aber sie stellt da erst fest, genau das, dass sie erwachsen ist und Sachen machen kann. Und dieser Moment, wo sie das feststellt, ist, wo sie in Murats Schrebergarten durch die Pfützen hüpft und einfach kindischen Quatsch macht, wo sie eigentlich Kindersachen macht, von denen sie plötzlich feststellt, ich darf das, es geht. Und niemand verbietet es mir und es gibt keine Vorschriften dafür. Also sie kommt so ein bisschen aus aus ihrem bisherigen leicht biederen Leben raus. Ich weiß jetzt auch wieder, wo der Faden war, den ich vorhin verloren habe. Nämlich, dass ich diese ganzen typischen WG-Themen von Putzplänen und nicht weggebrachtem Altpapier und sowas einfach rausgelassen habe. Weil ich genau das nicht wollte. Das kommt ja überhaupt nicht vor im Roman, weil mir das irgendwie zu, das meiste, was da passiert, ist jetzt auch nicht spektakulär. Es explodiert nichts und es kracht und knallt nicht. Aber das war mir dann doch zu banal. Also diese Themen, die man ja in jeder Wohnsituation immer hat.
Im Roman wechselst du ja so zwischen den Figuren. Also es gibt ja Konstanze, Murat, Jörg und Anke, die vier Figuren, die zusammen wohnen. Was hat dich an diesem Hineinversetzen gereizt? Und wie hast du das recherchiert? Weil alle haben eine ganz andere Perspektive da. Der eine ist Fußballfan, andere ist Zahnärztin, Schauspielerin und es gibt jemanden, der dann Demenz entwickelt. Wie bist du in diese Unterschiedlichkeit reingegangen?
Das hat mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen ausgebremst. Also ich wollte von Anfang an, dass da vier gleichberechtigte Individuen nebeneinander stehen und nicht eine dieser vier Figuren sozusagen aus Versehen zur Hauptfigur wird. Und natürlich ist es so, dass Jörg dadurch, dass er diese Demenz entwickelt, dann doch zum gemeinsamen Problem von allen Vieren eigentlich wird. Aber ich wollte eben, dass trotzdem die drei anderen auch gleichberechtigt daneben stehen. Und bei den beiden anderen Romanen war es so, dass ich immer am Anfang erstmal so ein bisschen drauf losgeschrieben habe. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich verliere jetzt den Überblick, dann habe ich mir einen Plan gemacht. und irgendwie mit Tabellen oder Karteikarten oder sonst irgendwas gearbeitet. Bei diesem hier hatte ich das Gefühl, ich kann das nicht so mal drauf losschreiben, sondern wenn ich vier Perspektiven ineinander schachteln will, dann brauche ich vorher einen Plan. Aber wie soll ich mir denn einen Plan machen, wenn ich meine Figuren noch gar nicht kenne? Also das war bisher immer so, dass sich die Figuren eigentlich so richtig erst beim Schreiben entwickeln. Das hat mich am Anfang ziemlich ausgebremst. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich erstmal eine ganze Reihe von Konstanze-Kapiteln geschrieben habe. Nicht alle, sondern aber so einige. Dann habe ich einige Anke-Kapitel geschrieben, um mich diesen Figuren anzunähern. Und in diesen Kapiteln kommen natürlich dann auch die jeweils anderen Figuren auch drin vor. Ich habe mir Murat so ein bisschen als Zuckerstückchen zum Schluss aufgespart, weil ich da von Anfang an das Gefühl hatte, den kenne ich schon am besten. Der ist mir irgendwie als Typ am klarsten. Und habe dann aber irgendwann gedacht, wenn ich auch den dementen Jörg aus der Ich-Erzähler-Perspektive schreiben will, da habe ich erst gedacht, das geht ja gar nicht. Dann sagte jemand, ja stimmt, das geht nicht. Da bin ich sofort bockig geworden und habe gedacht, das wollen wir doch mal sehen, ob das nicht geht. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich einige Konstanze und einige Anke-Kapitel geschrieben hatte, gedacht, so, ich kann diese Frage jetzt aber nicht noch länger vor mir herschieben. Ich kann nicht den dementen Jörg mir bis zum Ende aufsparen und dann feststellen, ich krieg's nicht hin. Und dann bin ich bei Jörg irgendwie ziemlich spontan weit hinten reingesprungen. Der Roman erzählt ja insgesamt über 2 Jahre, um einmal auszuprobieren, ob das irgendwie geht, diese Demenz aus Ich-Erzähler-Perspektive darzustellen. Und dann fand ich, das ging. Und ja, dann habe ich sehr, sehr viel mit Karteikarten gearbeitet in 4 verschiedenen Farben für diese 4 Figuren. Und habe die oft, sehr oft auf meinem Tisch ausgebreitet und umsortiert und nochmal geguckt. Und dann sagte meine Lektorin, zieh doch das mal nach vorne. Und dadurch verschiebt sich natürlich wieder alles. Und dann sortiert man wieder alles neu. Und dann steht es und denkt man, ah nee, das geht ja gar nicht, weil da ja Weihnachten ist. Weihnachten kann ich nicht verschieben. Also muss dann wieder was anderes woanders hin. Und das war eine ziemliche Fummelei, bis das so stand.
Das klingt nach einer interessanten Zettelwirtschaft. Ich würde gleich gerne nochmal auf das Altern kommen, weil ich diese Innenperspektive von Jörg total großartig gelungen finde. Aber vorher vielleicht nochmal auf diese Dynamik zwischen den Figuren. Gibt es denn eigentlich auch Sachen, die dich dann selber als Autorin überraschen? Also weil du hast eine Figur, dann spricht die mit einer anderen. Also es gibt ja viel Dialog, dass dann Dinge sozusagen sich entwickeln, wo man dachte, ah, interessant, dass diese Person diese Sache macht. Die hatte ich jetzt gar nicht so geplant, sondern die ergibt sich dann mehr so aus dem Gespräch aufschreiben.
Da warte ich immer drauf, so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann über meine Figuren manche Dinge vorher einfach entscheiden. Muss ich ja auch. Ich muss mir ja irgendwelche Figuren überlegen. Und dann kann ich entscheiden, Konstanze ist eine junge Zahnärztin, die ist frisch getrennt und zieht da ein und meint, dass sie bald wieder auszieht und dass das übergangsweise ist. Das kann ich vorher entscheiden. Aber dann weiß ich noch nicht, wie die so tickt und wie die drauf ist. Und dann merke ich sozusagen beim Schreiben, ah, okay, die ist so ein bisschen unentspannt am Anfang und die ist so ein bisschen brav. Und irgendwann denke ich dann, ach ja, die kommt aus kleinen Verhältnissen. Und dann denke ich, oh Mist, jetzt heißt die aber Konstanze. Ist ja eigentlich so ein klassischer Bildungsbürgername, das passt gar nicht. Und dann habe ich noch versucht, sie umzubenennen und habe ihr irgendeinen anderen Namen gegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Es hat null funktioniert, weil sie in meinem Kopf einfach schon Konstanze war. Jetzt habe ich irgendwo reingeschrieben, dass ihre Mutter Fan von Konstanze Engelbrecht war, damit das wieder irgendwie plausibel ist. Und ja, solche Dinge passieren dann zwischendurch. Oder ich habe von Anfang an gedacht, Murat ist so ein Typ, der ist so in den 40ern irgendwo und der kickt in so einer Hobby-Fußballmannschaft. Ich dachte, das passt. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen Ingo Herzke getroffen, von dem garantiert alle schon Übersetzungen gelesen haben, der auch in so einer Mannschaft spielt und der mir das alles genau erklärt hat, wie es bei ihm zugeht, was sie für Vorsichtsmaßnahmen haben, weil sie alle über 50 sind und da natürlich einfach das verletzungsträchtig ist. Und da habe ich diese Szene geschrieben. Und ich glaube, mir ist erst Monate später aufgegangen, dass Murat natürlich auch Fußballfan ist. Und da dachte ich dann selber, meine Güte, wie begriffsstutzig kann man denn sein? Das liegt doch total auf der Hand. Logisch ist der Fußballfan. Und dann gehe ich halt ins Stadion und gucke mir zwei Spiele an, damit ich was zum Schreiben habe.
Was dann bei St. Pauli?
Ja, logisch.
Ja, gut.
War ich bei St. Pauli. Habe mir zwei Spiele angeguckt. Einmal gegen Magdeburg. Das war langweilig. Das war irgendwie mittags und es gab Alkoholverbot, weil die Magdeburger Fans sich eine Woche vorher in Kiel schlecht benommen hatten und es ging 0-0 aus und es war so ein bisschen boring. Und dann war ich ein paar Wochen später beim Spiel gegen Schalke. Es war schön abends mit Flutlicht, es war irgendwie noch perfekte Temperatur, es war so ein lauer Sommerabend und es ging, glaube ich, 3-1 aus und ich war mit besagtem Kollegen Ingo da, der Schalke-Fan ist, und das war natürlich alles ein großer Spaß.
Neben Fußball gibt es noch eine andere Sache, die auftaucht immer wieder. Es ist Kochen und Essen. Ich habe mich gefragt, ist das für dich so das Modell für ein gutes Zusammenleben oder vielleicht sogar für ein gutes Leben?
Das ist eine super Frage. Ich werde sonst immer gefragt, ob ich so gerne koche. Und die Wahrheit ist, ich koche ganz gerne. Man kann das auch essen, was ich koche, aber ich bin jetzt überhaupt keine große Köchin. Ich mache da kein großes Gewese drum. Aber ich liebe es einfach, mit Menschen um einen Tisch rumzusitzen und zu essen und zu reden. Und ich finde, das hat unbedingt was Gemeinschaftsstiftendes. Und auch in so einer WG oder in jeder anderen Situation mit Freunden oder Familie oder wie auch immer, ist dieses gemeinsam am Tisch sitzen und essen, und es macht eben nicht jeder sein Ding und guckt auf sein Handy, sondern man redet über irgendwas. Das liebe ich einfach selber total. Und außerdem ist ja vor allem Murat so ein wahnsinnig sinnlicher Typ. Also der liebt es, in seinem Schrebergarten mit den Händen im Dreck zu wühlen und sein Gemüse wachsen zu sehen und Menschen anzufassen und zu kochen und mit Obst und Gemüse zu hantieren und einen Teig zu kneten und so. Da passte das einfach, das passte einfach gut zu diesem Typ. Und er ist ja auch ein Genießer. Und er ist einfach der Typ, der das liebt, für alle zu kochen und alle an seinen Tisch zu versammeln. Und er ist ja auch der Typ, der immer eigentlich die Tür aufmacht und sagt, kommt mal alle rein. Ne? Also von seiner Art her.
Also man möchte auf jeden Fall gern mit ihm zusammenwohnen.
Absolut. Also mir haben auch schon Leute gesagt, eigentlich wünscht man jedem einen Murat in seinem Leben. Und ich finde das auch.
Ich würde nochmal bei den Idealvorstellungen bleiben, weil wir da gerade sind. Ist das so deine Ideal-WG? Könntest du dir persönlich vorstellen, da zu wohnen? Oder würdest du denken, naja?
Ich würde da, glaube ich, sofort einziehen. Das ist sicher alles ein bisschen ideal, wie es da ist. Ich habe das auch schon mit geradezu vorwurfsvollem Unterton gehört. Meine Figuren wären immer so nett. Und ich habe tatsächlich auch zwischendurch überlegt, mit dieser Demenz, die da bei Jörg sich entwickelt, wäre es wahrscheinlich auch plausibel gewesen, wenn einer der drei anderen irgendwann mal gesagt hätte, nee Leute, es reicht, ich kann das hier nicht, ich will das nicht, ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe an, ich gehe. Und das konnte ich dann aber nicht mehr machen, weil ich die einfach alle schon viel zu sehr mochte und fand, die sind alle nicht der Typ dafür. Und ich denke auch manchmal, ich will überhaupt nicht leugnen, dass es da draußen einen Haufen, Entschuldigung, Arschlöcher gibt. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja nett zueinander und hoffentlich vor allem zu den Leuten, mit denen wir zusammenleben. Und ich meine, wenn man ganz normal in eine Bäckerei geht und ein Brötchen kauft, dann geht man da rein und sagt guten Morgen und dann sagt man danke und bitte und auf Wiedersehen. Nur das ist nichts, worüber normalerweise geschrieben wird. Es wird ja meistens über das geschrieben, wo es knirscht. Und in meinem Roman knirscht es halt an einer anderen Stelle, aber nicht da, wo es um den Umgang untereinander geht. Und ja, eigentlich wünscht man jedem ein solches Umfeld.
Ja, ich habe mich dann eigentlich auch gefreut, dass du eigentlich bei dieser solidarischen Form des Zusammenwohnens bleibst, weil ich direkt davor hatte ich nochmal Goethe gelesen, also die Wahlverwandtschaften, und da geht's ja dann immer mehr ins Schlechte, und das ist bei dir eigentlich nicht so, das finde ich eigentlich sehr schön. Und du hast ja trotzdem Themen drin, die wirklich nicht leicht sind. Du hast das Altern drin, du hast Demenz drin. Du zeichnest auch da so ein Bild davon, wie hart das ist. Aber du hast auch Momente drin, wo man merkt, man kann mit Demenz, man kann versuchen, den Leuten trotzdem nahe zu sein, denen zu helfen, denen vielleicht auch schöne Momente zu ermöglichen. Da gibt's ein schönes Zitat, das wollte ich einmal kurz drin haben. Da sagt nämlich Anke über Jörg, wir müssen versuchen, ihm die schönen Fische zu zeigen. Also es geht um das Untergehen in der Demenz, aber ein Untergehen, was eben nicht nur nach unten und in die Tiefe führt.
Also ich glaube, dass Demenz ein Thema ist, das uns alle zunehmend betreffen wird. Ich sehe das auf meinen Lesungen, dass im Publikum ungefähr alle nicken und dieses Gefühl, alle hatten schon mal irgendwie damit zu tun. Die Großeltern, die eigenen Eltern, der eigene Partner oder die Partnerin, also fast alle sind damit irgendwie schon in Berührung gekommen. Und ich glaube, wir werden alle immer älter und wahrscheinlich auch immer dementer. Also wir sterben nicht mehr am Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und da müssen wir einen Umgang finden. Und das ist wahnsinnig hart, weil erstmal muss man das wirklich kapieren. Das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen vergesslich, sondern da fängt jetzt eine Demenzgeschichte an, und das irgendwie akzeptieren. Und ganz oft reagiert man ja am Anfang sogar noch genervt. Also selbst wenn man schon weiß, da gibt's eine Diagnose, oder wenn es einem selber schon klar ist, man denkt trotzdem, Mann, das habe ich dir doch jetzt schon 5-mal erzählt. Obwohl man weiß, dass niemand aus Bosheit behauptet, er wüsste das nicht. Aber das finde ich wirklich einen ganz schwierigen Prozess, damit irgendwie klarzukommen. Und wenn man das dann aber einmal akzeptiert hat, dass jetzt wirklich vieles einfach überhaupt gar nicht mehr geht, dann ist das eigentlich die einzig vernünftige Möglichkeit, damit umzugehen, ist es demjenigen so schön wie möglich zu machen und ihm nicht daran zu sagen, das müsstest du aber eigentlich wissen. Ach, hast du das auch wieder vergessen? Sondern vielleicht auch einfach mal akzeptieren, wenn derjenige Quatsch redet, dann redet man halt selber auch Quatsch mit. Und Arno Geiger hat das ganz toll ausgedrückt in seinem Buch über seinen Vater, der alte König in seinem Exil. Der demenzkranke Vater in dem Fall sozusagen in einer anderen Welt lebt, und er kann nicht über die Brücke in unserer Welt. Also müssen wir über die Brücke zu ihm. Und das ist aber auch was man erstmal schaffen muss.
Was du, finde ich, sehr schön schaffst und wo du auch eine Brücke schlägst, ist, du schreibst ja aus Jörgs Innensicht, also aus der Innensicht eines Demenzkranken, mit den ganzen Vergesslichkeitsschleifen, die sich da immer wieder produzieren. Wie hast du das recherchiert? Also wie bist du da reingekommen?
Ich musste da gar nicht so viel recherchieren, weil ich das Thema gerade ziemlich deutlich vor der eigenen Nase habe. Und was mir als Autorin zugute kam, ist, dass diese Krankheit ja so wahnsinnig unterschiedlich verläuft. Also manche Demenzkranke haben Wortfindungsstörungen, bei anderen ist das nicht so schlimm. Manche werden aggressiv, andere nicht. Da konnte ich mir so ein bisschen zusammensuchen, wie ich das für Jörg irgendwie als passend empfunden habe. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass sozusagen von Kapitel zu Kapitel im Laufe dieser 2 erzählten Jahre seine Welt irgendwie immer kleiner wird. Also er war ja früher Journalist, er hat große Reportagen geschrieben, er hat viele Themen breit recherchiert, er ist viel gereist, hat viel gelesen, seine Welt war groß. Und gegen Ende dieser 2 Jahre versucht er eigentlich nur noch, da sitzt er zu Hause in seinem Wohnzimmer und versucht irgendwie diese unmittelbare Umgebung irgendwie sortiert zu kriegen. Und das gelingt mal besser und mal schlechter. Und es kippt auch dauernd. Es ist nie zuverlässig, was er gerade weiß und was er nicht weiß. Und dann weiß er 5 Minuten später wieder was er gerade nicht wusste, oder umgekehrt. Die Stimmung kippt manchmal ganz schnell. Also einmal ist noch tiefe Verzweiflung, weil er wieder irgendwas nicht weiß und nicht geregelt kriegt. Und dann guckt er sein Bücherregal an und denkt, ach Mensch, das ist wirklich ein schönes Regal. Das habe ich damals gekauft, als wir noch ganz jung waren und so. Und freut sich über das schöne Regal. Also mit diesen Sachen habe ich versucht, das darzustellen, dass er sich dauernd irgendwelche Fragen stellt und merkt, dass er es alles nicht mehr geregelt kriegt, aber dann sich auch wieder schnell ablenken lässt.
Man soll ja keine Lieblinge haben. Hast du jemanden, der dir besonders ans Herz gewachsen ist von diesen vier Figuren?
Es war eigentlich immer gerade die, an der ich schrieb. Also ich mag die schon wirklich alle sehr. Konstanze mit ihrem langsamen Aufblühen und sich locker machen und sich da einfügen in diese WG. Murat mit seiner ganzen liebevollen Herzlichkeit und guten Laune, der natürlich aber auch was mit sich rumschleppt. Anke ist mir natürlich vom Alter her und so am nächsten. Sie ist Schauspielerin und bekommt keine Rollen mehr, weil sie über 50 ist. Das war mir tatsächlich vorher nicht so klar, was für ein Riesenthema das ist, dass Frauen ab einem gewissen Alter im deutschen Film quasi nicht vorkommen. Und dass es einfach für Schauspielerinnen über Mitte 40 oder so kaum Rollen gibt, weil diese Frauen einfach gar nicht erzählt werden. Und Jörg möchte man einfach nur, ich weiß nicht, den möchte man so schön und so leicht wie möglich machen, weil der auch so ein Guter ist, dem man eigentlich einen schönen Lebensabend und noch ein paar schöne Reisen und so gewünscht hätte. Und es ist ja eigentlich auch viel zu früh für diese Demenz. Er ist ja noch nicht mal 70.
Deine letzten beiden Bücher, Der V und Laufen, die sind beide verfilmt. Steht das für Wohnverwandtschaften auch an?
Also ich glaube, dass zwei von zwei Büchern verfilmt werden, ist schon so unwahrscheinlich, dass ich jetzt nicht auf drei von drei hoffe. Was ich tatsächlich hoffe, ist ein Theaterstück. Denn ich glaube, dass das super geeignet ist. Das sind vier Figuren. Man kann alles, was passiert, irgendwie in die WG und in den Garten verlegen. Man bräuchte eigentlich nur zwei Arten Kulisse und vier Figuren. Also ich meine, das müsste wirklich super geeignet sein. Man muss halt diese Monologe in Dialoge übersetzen. Aber das dürfte eigentlich gehen. Und das wäre jetzt so meine Hoffnung, dass das vielleicht ans Theater könnte. Aber das entscheide ja nicht ich.
Aber es ist ja trotzdem ein guter Aufruf an dieser Stelle, an die Theater, sich den Stoff mal anzugucken. Ich komme nochmal auf die WG zurück. Also könntest du dir jetzt vorstellen, auch wieder in eine WG zu ziehen oder nach dem Buch? Oder ist das kein Thema?
Ich glaube, wenn ich nicht mit meinem Mann zusammen wohnen würde, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Also wenn es so eine WG ist, die so friedlich und freundlich ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich, vor allem in den großen Städten, gibt es ein zunehmendes Problem mit Einsamkeit und viel zu viele Single-Wohnungen eigentlich. Also ich finde, das ist eine gute Option. Und vor allem finde ich, meine Lektorin sagte mal so, noch vor 30 Jahren hätte sie so einen Roman kaum schreiben können, weil das überhaupt nicht vorgesehen war. Wir haben ja alle noch so sehr gelernt, dass irgendwie das eine große Ziel im Leben ist, die romantische Liebe zu finden und dann glücklich bis ans Lebensende in dieser Kernfamilie zusammenzubleiben. Aber die Statistiken zeigen, so ist es nicht. Und es gibt heute die Möglichkeit, man kann sich aus Beziehungen auch wieder verabschieden. Man muss nicht mehr mit der Person, die man geheiratet hat, den Rest des Lebens zusammenbleiben. Gott sei Dank, denn da gab es ja auch viel katastrophal Toxisches. Und es gibt heutzutage diese Möglichkeit, sich seine Lebensgefährten im wörtlichen Sinne, also die Menschen, mit denen man durchs Leben geht und mit denen man zusammen lebt und zusammen wohnt, einfach auszusuchen. Und ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt.
Das ist ein sehr schönes Buch gegen die Einsamkeit. Isabel Bogdan, Wohnverwandtschaften. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.